Das ist so etwas wie ein Zustand, ein Naturzustand, ja, wie es, wie dieser Zustand von Rousseau beschrieben ist, ja, von der L'homme naturel sozusagen, der natürliche Mensch, keine Kunst praktiziert hat, dass dieser Zustand ist unauffindbar. Wie auch immer weiter wir gehen in die Geschichte hinein, zur Vorgeschichte, wir finden irgendwie immer irgendwelche Kunst. So, glaube ich, die Grundüberzeugung besteht darin, dass es sowas wie einen unkünstlichen Zustand gar nicht gibt. Es gibt übrigens aus der Mitte der 30er Jahre stammende, wenig bekannte, aber sozusagen elegante Bücher von Roger Caillois, die die Sache weiterentwickeln. Er meint zum Beispiel, dass Phänomen der Mimikrie, ja, überhaupt viele andere Verhaltensweisen der Tiere zeigen, dass schon bei den Tieren Kunst vorhanden ist. Aber weißt, zum Beispiel, Mimikrie ist keine Anpassung an die Umwelt. Das kann man tatsächlich nicht beweisen, sondern eine autonome künstliche Tätigkeit. Und in einem anderen Buch sagt er auch auf dem Mythos von Narzis spielend, dass im Grunde, sagen wir, ein Felsen, das sich da in einem See sich reflektieren lässt, im Grunde so etwas wie ein Kunstwerk produziert. Wir können im Wesentlichen nicht unterscheiden zwischen dieser Bildproduktion und der Natur selbst, also verdoppelten Natur selbst. Wir können also in die Richtung denken, in der wir plötzlich feststellen, dass wir auch jenseits der menschlichen Geschichte, wenn wir überhaupt so etwas wie ein Anfang der menschlichen Geschichte mal postulieren, was auch sehr problematisch ist, aber auch dann die Kunst finden. Ja. Und das bedeutet, dass die Kunst hat gar keinen Ursprung. Ja. Das ist, ich glaube, die zentrale These dabei. Ja, dass die Kunst hat keinen Ursprung. Genauso wie die Natur insgesamt keinen Ursprung hat, alles hat nur Ursprung in der Natur, so hat auch die Kunst keinen Ursprung, in diesem Sinne auch Teil der Natur.
Aber würden Sie sagen, dass es dann nochmal eine feinere Art der Beschreibung der Kunst oder Abgrenzung der Kunst gegenüber von Zeichen insgesamt möglich wäre, weil so könnte man ja sehen, dass der Kunstbegriff so weit gefasst ist, dass er eben auch mit dem zusammengehen kann, was dem da als Schrift begreift.
Ja, aber die Sache ist einfach die, dass man traditionell sicherlich die Kunst so gedacht hat, dass die Kunst ist halt ideell, ja, und die Natur ist halt materiell. Das heißt, wenn ich etwas sage, dann ist es zwar so, dass ich irgendwelche Lauten, ja, vor mir gebe, ja, aber es gibt so etwas wie einen Sinn. Und das Kunstvolle meiner Rede besteht darin, dass diese Rede diesen Sinn transportiert. Ja, und dieser Sinn ist ideell. In diesem Sinne, Herstellung zum Beispiel auch eines Bildes ist eine ideelle Leistung. Sie hat zwar eine materielle Seite, aber diese Seite ist rein technisch. Und sozusagen das, was abgebildet ist zum Beispiel, der Sinn des Bildes, das ist eine ideelle Leistung und die ist ja genuin künstlich. Und wenn ich das denke, dann denke ich ja sicherlich, dass die Kunst sozusagen liegt im Ideellen und das bedeutet letztendlich in der Konvention. Ja, in dem Moment, an dem ich beginne, das Ideelle unterschiedlichen Varianten anzuklagen und zu kritisieren dafür, dass das Ideelle etwas ist, was die Welt ausbeutet, unterdrückt und so weiter und so fort, grüne Partei eigentlich. Dann, was sozusagen das grüne Grau macht, ja. Dann ist es dann gleichzeitig eine Kunstkritik, und zwar eine totale Kunstkritik, ja, die Kunst einfach sozusagen ausschließt aus dem Film. An dem Augenblick, an dem ich aber die Perspektive wechsle, und das passiert im Grunde um die Zeit, also Mitte des 19. Jahrhunderts, tatsächlich diese Wagner-Schrift markiert, ja, diese Wende genauso wie Präraphaeliten, Mois und viele andere. Aber es ist alles nach 48. Was so. Auch der französische Flaubert. Wenn ich beginne, die Kunstproduktion als rein materielle, und sagen, meine Rede zum Beispiel jetzt ist kunstvoll einfach, weil es so ein Gegenstand ist, ein prozessueller Gegenstand. Und dieser Gegenstand ist so und so rhetorisch sozusagen produziert, ja, grammatikalisch korrekt und so weiter und so fort. Und was ich damit vermitteln will, also der Sinn, entweder hat es keinen Sinn, oder wenn es einen Sinn hat, ist es irrelevant, ja, letztendlich. Dann bekommen wir eine änderte Perspektive. Und dann plötzlich wird die Kunst zunächst einmal ein Teil der Natur, aber dann fast unmittelbar die Natur schlechthin. Ja. Ja. Weil da kann man sofort sagen, wenn wir zum Beispiel sonst den Zugang zur Natur durch die Wissenschaft haben, über dieses Verhältnis zwischen Wissenschaft und Utopie, habe ich letztes Mal gesprochen, ja. Also letztes Mal war es die Wissenschaft, jetzt ist Kunst. Weil das sind zwei Zugangsmöglichkeiten, über die wir verfügen. Wenn ich also wissenschaftlich mit der Kunst, mit der Natur verkehre, dann geht es letztendlich in der Wissenschaft um Naturbilder. Ja, das heißt, oder wiederum Konventionen, die Natur beschreiben. Wobei die Kunst, weil sie als solche immer schon eine Natur ist, im Grunde mich lässt in der Natur direkt zu konfrontieren. Ja. Aber wenn ich sage, die Kunst ist nicht etwas, was in der ideellen Sphäre stattfindet, sondern in der materiellen Sphäre stattfindet, und dann im zweiten Schritt Kunst und Wissenschaft, und sonst habe ich ja nichts, ja, im Grunde in der Moderne zur Verfügung, als Mittel mit der Natur auseinanderzusetzen, zu vergleichen, dann muss ich sagen, Kunst ist immer schon Natur. Und wenn es immer schon Natur ist, dann ist es sozusagen inmitten einer wissenschaftlichen Zivilisation praktisch paradigmatische Natur. Und der ganze frühe Adorno und viele andere ist nichts anderes. Ja. Also die Natur des Menschen, ja, die soziale Kritik der Soziologie und so, manifestiert sich nicht in irgendwelche soziologischen Untersuchungen, die nichts anderes sozial manifestieren als die Methode einer solchen Untersuchung, ja, letztendlich. Ja. Sondern die Natur des Menschen manifestiert sich durch die Kunst, weil die Kunst ist das, was selbst Natur ist und in diesem Sinne selbst Mensch ist. Da gibt es ja keinen sozusagen Bruch, ein methodologischer Bruch. Wenn es einen methodologischen Bruch gibt, ja, dann ist es einfach schlechte Kunst. Ja. Solche Kunst muss man ablehnen. Ja. Ich muss also eine Kunst haben, die diesen methodologischen Bruch überwindet und mich unmittelbar in Kontakt mit der Natur bringt.
Wenn man jetzt diese zwei gegensätzlichen Bewegungen betrachtet, jetzt gegeben, also zum einen Wagner, der dann gefordert hat, diese ästhetische Revolution durch die Künste zurückzunehmen und zu zeigen, dass daran der Mensch dann im Grunde genommen zugrunde geht. Und dann eben später, egal ob es Malevich oder McLuhan, die wollen, dass der Mensch eben wieder gereinigt wird, ja, von dieser Ausweitung. man eben heute irgendwie Kunst wieder betrachtet als einen heterogenen Raum, wenn er weg ist, so den Anschein, als würde es so, sich in so Kurven einfach entwickeln. Ja.
Ja, das ist so. So bewegt man das mal jenes. Ja. Wobei, es ist schwer, es ist nicht gemeint als eine politische Beurteilung oder Verurteilung, ja, aber es gibt ja ohne jeden Zweifel einen politischen Zusammenhang, ja, zwischen einer bestimmten Kunstauffassung wie von Wagner, ja, mit bestimmten totalitären Bewegungen in der Moderne und der Kritik im Namen einer Heterogenität des Medialen scheint zumindest auf den ersten Blick dem zu widersprechen. Allerdings muss man das alles genau untersuchen, dann relativiert sich vieles. Sie schreiben über Bataille und beschäftigen sich mit Bataille. Das ist ein interessantes Beispiel. Auf der einen Seite geht alles im Bataille um den menschlichen Körper. Ja. Das heißt, alles, was sozusagen künstlich passiert in dieser Zivilisation, also nicht kodifiziert, sondern künstlich passiert, passiert praktisch mit dem Körper, ja, sozusagen erotisierten Körper, der ein sozusagen ein Kunstmedium durch diese Erotisierung sozusagen zu bewegen, Kunstmedium wird. Auf der anderen Seite aber, dieser Körper selbst wird gesehen als etwas, was verschwendet werden soll, und zwar durch die Addition der Sonnenenergie. Ja, Sonnenenergie ist dieser praktisch additives Element, ja, Malevich oder. Ja. Diese Sonnenenergie wird in Überfluss, das heißt zu viel, den Menschen zugemutet. Ja. Und dadurch, dass der Mensch zu viel Sonnenenergie kriegt, wird er erotisiert. Und dadurch, dass er erotisiert wird, wird er zu diesem Kunstmedium. So haben wir im Grunde ein Modell, das auf den ersten Blick sozusagen ein Modell wagnerianischer Art zu sein scheint. Auf den zweiten Blick aber Grundfigur der Avantgarde wiederholt in vielerlei Hinsicht. Ja. Das erinnert mich zum Beispiel an die klassische Geschichte von der Kreuzersonate, ja, von Pastor, ja, in der er seine These illustriert. Ja, ich meine, die Helden bekommen einen zusätzlichen Influx der Energie durch die Kreuzersonate von Beethoven. Ja, das ist für sie zu viel. Durch diese zu viel Energie begeht die Frau der Ehebruch, der Mann bringt sie um. Und dann aber wird er zum Prediger. Ja, das heißt, diese zusätzliche Energie, negative Energie, die ihn dazu gebracht hat, seine Frau umzubringen, die gleiche zusätzliche Energie macht aus ihm sozusagen Heiligen oder Prediger. Aber alles beginnt damit, und das wird ja beschrieben, ja, nicht wahr, dass alle haben gespürt, diese Musik war für sie zu viel. Ja, das war eine Zumutung, auf die ihre Körper reagieren sollten. Sie wurden infiziert durch ein gewisses Musikstück. Und mussten das abreagieren. Bei dieser Modell gibt es sicherlich keinen Ort für das Unbewusste oder was auch immer. Das ist ganz klar. Im Grunde die Theorie von, also Bataille Schriften, das ist eine riesige Parodie auf die Konzepte des Unbewussten, auch bei Nietzsche. Weil wir sind sozusagen Aggregate, oder dann muss ja sozusagen Freud total entsublimiert werden. Ja, was auch. und um tatsächlich, wie viele sagen, es geht einfach um ein Viertaktmotor, nicht wahr? Ja, sozusagen. Man bekommt sozusagen diese Influx sexuelle Energie und dann beginnen die ganzen Maschinen zu arbeiten, ja, in einem oder anderen Regime.
Aber deshalb muss man dann ja quasi die Askese betreiben und die totale Reduktion und eben nur mit dieser natürlichen
Verschwendung. Ja, das Problem ist, dass, wenn sie betreiben und die, also sie, das kommt aus der Viertaktmotor, kommen sie nicht raus, ja, weil die Askese können sie betreiben nur mittels der sexuellen Energie, weil sonst haben sie keine. Sie können, ja, weil die Askese zu betreiben braucht eine gewisse Kraft, ja, und wo kriegen sie diese Kraft? Das heißt, die ganze Maschine ist so aufgebaut, dass Teil der Energie wird umgeleitet und gegen die Sexualität gerichtet, ja. So entsteht sozusagen die Möglichkeit, also wenn die Maschine richtig arbeiten, sozusagen die Möglichkeit der Enthaltung von der Askese überhaupt. Ja. Aber die Frage ist, woher bekommen Sie die Kraft zur Askese? Ja. Die Kraft zur Askese bekommen Sie aus umgeleiteten sexuellen Energie. Genauso wie sozusagen ein Kampf gegen die Musik und gegen das Musikalische am Ende des Kreuzer Sonate, wo dieses Predigt eigentlich dahin besteht, dass der Held verlangt, die Musik überhaupt zu verbieten, inklusive, ja, in die Frage. Beethoven. Aber diese ganze Energie, die er bekommen hat, hat er von Beethoven bekommen. Ja. Hätte er diese Musik sozusagen nicht wahrgenommen, hätte er diesen Influx der Energie nicht bekommen, konnte er auch nicht predigen. Ja, das ist eine interessante Mechanik, die zwar nicht so etwas wie das Unterbewusste konstituiert, aber gleichzeitig die bewussten Inhalte in Frage stellt, einfach durch einen performativen Widerspruch. Ja. Ich kann sozusagen das, was ich sage, nicht sagen, wenn ich nicht dazu sozusagen Kraft habe. Das ist das Problem. Also welche Energetik, woher kommt die Energetik, die mich überhaupt befähigt, zum Beispiel so etwas wie das Unbewusste, die Kultur zu prozessieren.
Aber wenn man zum Beispiel, also kommt, wenn zum Beispiel sozusagen sexuelle Energie kommt rein und dann nicht jeder sozusagen schaltet auf Askese um. Ja. So, manche schalten mich um und agieren anders aus. Und dann muss man sich ja fragen, warum. Ja? Warum schaltet der eine auf Askese um, der andere nicht? Und zwar kann man das nicht einfach, sonst müsste man ja sagen, ja, irgendwann schaltet das immer um. Wenn es zu viel wird, wird es zu viel, schalten die Leute auf Askese um.
Ja, ja.
Dann müssen alle zum Asketen werden, aber tun sie nicht. Und deshalb wäre ja sozusagen die Frage, ob es dieselbe Energie ist, die den Schalter zur Askese umschlägt, ja, sozusagen, oder andere, ob das eine andere Energiequelle sozusagen braucht, zum Beispiel die Verbindung zu Gott oder Seele und so weiter, die dann sozusagen irgendwie so seltsam diesen Schalter umlegen.
Ja, ja, aber das Problem ist das Folgende, dass wir haben bei Tolstoi oder wir auch bei Freud in erster Linie, wir haben so etwas wie energetischer Atheismus hier. Die Leute sind nicht dagegen, an Gott zu glauben. Ja, Gott ist Prinzip, ethisches Prinzip und so weiter und so fort. Ja. Die Sache ist nur die, dass sie nicht verstehen können, wie Gott so etwas wie Energie spenden kann. Er kann vielleicht sogar, ich weiß nicht, Gnade spenden, ja, aber Energie nicht. Ja, aber es ist ein in der Nachfolge der kartesianischen Meditationen, Gott wird verstanden als geistiges Prinzip. Ja, das sozusagen ontologisch anders situiert ist als die energetisierte Materie. Das heißt, um überhaupt beten zu können, überhaupt eine Beziehung zu Gott aufzubauen, muss man sozusagen irgendwo eine weltliche Umleiten oder Abschöpfen, ja, von irgendwo. Und das kann, ja, Sexualität in erster Linie. Aber auf der anderen Seite, und dann sicherlich sagt, da stellt sich die Frage, zu viel oder zu wenig, ja. Freud sagt, zu viel, ja. Energie wird sozusagen nicht umgeleitet, das wäre Kultur entwickelt sich nicht weiter, weil zu wenig wird sublimiert. Und Marcuse sagt zum Beispiel zu viel, ja? Man muss alles sozusagen abbauen, dann wird die sexuelle Energie allein sich esoterisch strömen und dann werden alle glücklich. Und die Kultur wird erledigt. Und es ist auch gut so. Ja? Das heißt, man kann es so und so sagen. Aber Sie wollten was sagen?
Nee, hat's
verstanden.
Hat's
schon. Ja, das ist eben der Punkt, dass wir haben sozusagen tatsächlich das Problem ist, wo kommt Kraft und Energie. Woher kommen Kraft und Energie?
Das ist ja seltsam, wenn wir jetzt gerade so diese Umschaltung in Richtung eines vollendeten Materialismus vorgenommen haben. Alles sind Ready-Mates. Alles ist schon faktisch und in der Welt. Es gibt keinen Geist, es gibt kein nichts Ideales. Auf einmal fangen wir sofort an, über Energie zu sprechen und über irgendwie so komische Sonnenstrahlen und so weiter. Ja. Das heißt, da kommt der Geist zurück, also weil man offensichtlich völlig ohne Geist dann nicht operieren kann. Man kann es nicht denken.
Naja, da kommt daher zurück, dass man sozusagen klassisch gesehen, klassisch aber etwas reduziert gesehen, kann man sagen, dass die Bewegung kommt daher, dass es einen Ursprung, also Ursachen gibt, oder es gibt ein Telos, ja, wenn man so ein, ja, wenn man so Klassik liest, ja, so, ich weiß nicht, Aristoteles, ja, so im Wesentlichen. Also entweder ist es so, dass jemand mich sozusagen in hinterer Stoß versetzt, ja, sagen wir so, ist es eine Ursache, die irgendwo von da kommt, oder ich strebe irgendetwas an. An dem Moment, an dem ich aber sage, etwas anzustreben, ist unmöglich. Dann die einzige Möglichkeit ist, durch eine Ursache vorangetrieben zu werden. Ja, das ist genauso, Benjamin beschreibt das anders, ja, wenn man sagt, ja, nicht wahr, Fortschritt, Geschichte ist ein Wind, das, ja, das uns nach vorne. Also, an dem Moment, an dem ich Teleologie verliere, an dem Moment, an dem ich geistige verliere, verliere ich Telos. An dem Moment, an dem ich Telos verliere, verliere ich Teleologie. Als ein Diskurs darüber, wie so etwas wie Anziehungskraft aus der Zukunft, ja, vor mir, wirken kann. So wie Aristoteles, ja, ich war beschreibt, dass der Gott hat keine Energie. Zwar, da hat das Problem schon damals gesehen, ja, dass Gott mit Energie auszustatten führt zu unangenehmen sozusagen ontologischen Konsequenzen. Gott hat zwar keine Energie, aber macht uns in ihn verliebt. Schon, ja, die Liebe zum Gott, zum unbewegten Beweger, bewegt uns. Sozusagen, Gott präsentiert uns ein Telos. Ja? Das heißt, schon damals, schon bei Aristoteles, finden wir im Grunde diese ganze libidinöse Problematik, ja? Dass die, dass sozusagen auch Gottes Bezug ist, abgeleitete libidinöse Kraft. Ja? Inzwischen aber wissen wir, dass sich zu zeigen, sich zu manifestieren, bedeutet, wie Heidegger sagen würde, walten. Ja? Ja, wie er sagt, das Sein waltet, indem das Sein sich als das Sein zeigt. Ja? Das heißt, das Sein muss irgendwie Energie haben. Um sich zu zeigen, muss man Energie haben. Und wenn Gott gar keine Energie hat, dann kann er sich auch nicht zeigen. Ja, das ist ein verborgener Gott, ja, ein Gott, der sich strukturiert, der vielleicht da ist, aber der ist nur Gott einer negativen Theologie, das heißt, er kann sich nicht manifestieren. Kann er sich nicht manifestieren, kann man sich in ihn auch nicht verlieben. Und so stellt sich die Frage, mit welchen Mitteln diese libidinöse Kräfte überhaupt aktiviert werden können, ja, und geleitet werden können. Dann können sie es nur durch irgendwelche in unser Bewusstsein oder unbewusste oder Körper eingebaute Mechanismen, ja. Mechanismen sozusagen der Frustration, also negative Mechanismen, der Frustration oder Nichterfüllung, also sexuelle Nichterfüllung. Und diese sexuelle Nichterfüllung wird verkannt als Liebe zu Gott. Ja, das ist im Grunde, ja, nicht wahr? Sozusagen nietzscheanisch-freudianische Moment. Dass wenn meine sexuelle Energie partiell unerfüllt bleibt, kann ich mir selbst das nicht zugestehen. Ja, weil das bedeutet sozusagen eine Selbstanklage oder eine Selbstkritik, die ich mir nicht zumuten kann, ja. Weil das kränkt mein Selbstbewusstsein. Also, diese Unerfülltheit interpretiere ich als höhere Stufe, ja, des erotischen Bezugs. Und sage, dass diese Unerfülltheit kommt daher, dass ich eigentlich Gott und Philosophie oder Kunst oder was auch immer liebe. Und nicht, weil ich sozusagen kein Weg finde, mein Libido zu stillen. Ja? Und das ist der, und diese Verkennung, also diese sozusagen Umfunktionierung des Mangels in den Gewinn, ja? Das ist sozusagen der Mechanismus, der entsteht in der Kultur. Ja? Also in diesem Sinne kann man sagen, dass wenn ich einen Weg finde, so wie Desart es beschreibt, zum Beispiel dadurch, dass wir, wie Desart es vorschlägt, eine Stadt finde, wo jede Frau und jeder Mann gesetzlich verpflichtet sind, zu meinen Diensten zu sein, ja, dann brauche ich ja in einer solchen utopischen Gesellschaft, das ist eine typische philosophische Utopie, in einer solchen utopischen Gesellschaft keine Kultur, ja, weil alle Kräfte bleiben, es bleibt kein Rest übrig. Ich kann sozusagen den Schutz, unter dem Schutz des Staates, kann ich ja sozusagen immer mich vor der Kultur retten, ja, vor der sozusagen. Und das ist nicht im Grunde auch Marcuse, ja. Diese in Kalifornien, wo man beim Eintritt dieser Gemeinschaft verpflichtet wurde, sozusagen niemals Nein zu sagen. Ja, und auf diese Weise konnte man so etwas wie Counterculture entwickeln, das heißt eine Kultur, die keiner ist, ja, sondern eine gesellschaftliche Praxis, die strukturell die Kultur unmöglich macht. Ja. Weil es einfach sozusagen Kraft beraubt, ja, die sie zu entstehen braucht. Also das sind so klassische, nicht wahr, energetische Modelle. Aber alles kommt sicherlich daher, dass ursprünglich, dass wir noch bei Plato, bei Aristoteles, uns einverstanden erklärt haben mit der Einsicht, dass der Gott zwar als geistiges Prinzip vorhanden ist und ontologisch verankert ist, aber sozusagen nichts tun kann. Wir können irgendetwas tun in Bezug auf Gott, aber er ist sozusagen, er kann nichts tun. Ich habe es schon mal geschrieben, dass diese Öffnung bei Heidegger, ja, die Öffnung als Ort, an dem wir so etwas wie Kultur überhaupt praktizieren können, ja, das kann man sicherlich erotisch als interpretieren, das tut man oft. Aber das kann man als Marktlücke interpretieren. Oder ja, schlicht und einfach. Ja. Und dann ist es eben, weil das andere Problem ist das, was sozusagen thematisiert Derrida, ja, dass wenn wir sozusagen in welchen auch immer Sinne energetisch aufgeladen sind. Ja. Auf der anderen Seite, und wenn sozusagen auf der erotischen Ebene die Absage bekommen, sozusagen, muss aber irgendetwas, das ist schon von Nietzsche, ja, oder? Irgendetwas Ja sagen. Es muss sich etwas öffnen oder ich muss sich etwas zurückziehen. Es muss etwas uns Platz geben. Damit überhaupt wir sozusagen an diesem Platz irgendetwas errichten können. Ja? Das ist, diese ganze erotische Symbolismus ist leicht übersetzbar in ökonomische Begriffe. Ja? Das muss sozusagen Marktlücke oder ich weiß nicht, ein Kurator oder Museumsdirektor muss uns einfach einen gewissen Raum zur Verfügung stellen, damit wir dort irgendwelche aufhängen können. Ja, es muss irgendjemand uns sich damit einverstanden erklären, dass wir in dieser Welt einen Ort bekommen, einen zusätzlichen Ort, so über unseren Körper hinaus. Ja, ein Ort über unseren Körper hinaus, in dem wir das, was wir produziert haben, als dieses zusätzliche Element auch irgendwie unter der weltlichen Bedingungen untergebracht werden kann. Und Markt ist es und auch die Machtstrukturen, ja, die Machtstrukturen, Bürokratie, was auch immer, die müssen uns sozusagen anstellen, ja, oder verbeamten. Das heißt, irgendetwas tun, damit wir innerhalb dieser Strukturen so etwas wie eine Verankerung, einen Ort, einen Raum bekommen. Das ohne diese gewissen Ja-Sagen, Öffnung und Rückzug haben wir einfach keine Chance, über unseren Körper hinaus irgendetwas zu organisieren. Es gibt diese gnostische, was Derrida immer benutzt, diese Zimzum. Ja. Das ist ein Begriff aus dem jüdischen Gnosis, das zweiten, dritten Jahrhunderts, das jetzt massiv ja verwendet wird, unter dem Einfluss von Derrida und auch an einige andere Autoren, nämlich eine Erklärung, wie die Welt überhaupt entstanden ist. Weil es fragt sich, wie die Welt entstehen konnte, wenn der Gott allmächtig ist. Wenn Gott allmächtig ist, ist er allpräsent. Wenn er allpräsent ist, gibt es keinen Platz, wo die Welt überhaupt entstehen kann, weil alles ist von Gott besetzt. Im Sinne des Pantheismus kann man das auch nicht erklären, weil die Welt ist abgefallen vom Willen Gott. Ja? Abgefallen, aber wohin? Ja? Wenn Gott allmächtig und allgegenwärtig ist, und das ist Teil seiner Definition, dann gibt es einfach keinen Platz, wo die Welt abgefallen werden könnte. Und dann gibt es diese Zimzum. Zimzum ist ein Rückzug Gottes aus einem Raum, ja, als Voraussetzung für die Weltschaffung. Ja, das heißt, vor der Weltschaffung hat sozusagen Gott sich zurückgezogen aus einem Stück Raum. Dieser Stück Raum ist gerade der Ort des Falles, ja, ein Ort, wo die Welt sobald die Welt entschieden hat, abzufallen von Gott, auch diese Möglichkeit effektiv von Gott zur Verfügung gestellt bekommen hat. Ja. Dieser Zimzum ist eben so etwas wie eine Öffnung für die Sünde, ja, oder Öffnung für den Abfall, oder Öffnung für eine Option, die aber zunächst einmal geschaffen werden soll, damit diese Option überhaupt zustande kommen kann, das später. Was wollt ihr noch?
Ich habe nur gerade gedacht an Baudrillard, der unmögliche Tausch ist eigentlich auch so
ähnlich. Ja, absolut, ja. Aber es muss so etwas wie ein Urtausch sein, unäquivalent, ja, das ist die Idee. Das, es gibt so ein nicht-äquivalenter Tausch. Und dieser nicht-äquivalente Tausch schafft so etwas wie ein Gap, ja, so etwas wie eine Kluft, in der dann alle weiteren Dinge, äquivalent oder nicht-äquivalent, aber wie auch immer, ausgetauscht werden können. Sonst wäre es so, dass irgendetwas äquivalent ausgetauscht ist für irgendetwas und dann der nächste, wo kommt der nächste Austausch dann? Ja? Was alles ist besetzt sozusagen. Wenn ich nur das Äquivalente mit Äquivalente austausche, dann durch Äquivalente austausche, dann passiert ja nichts sozusagen. Ja? Es gibt ja keinen Zusammenhang. Und das bedeutet, dass man tatsächlich, wenn man die Materialität der Welt radikal denken will, dann verliert das, was wir Geistige nennen, ja, das heißt, mehr und mehr an der Funktionsfähigkeit. Ja. Das heißt, wir beginnen damit, dass der Gott agiert. Der Gott ist nur geistiges Prinzip, wir agieren in Bezug auf Gott. Dann können wir nicht in Bezug auf Gott agieren, weil es gar nicht gibt. Ja. Also müssen wir uns zunächst einmal Gott schaffen durch einen erotischen Entzug, damit wir dann später reagieren. Dann sieht es so aus, dass wir auch das nicht tun können, ja, weil wir sozusagen zu sehr im Sein selbst sind. So, da muss sozusagen die Materialität selbst und einen Raum geben, damit wir zunächst einmal sozusagen diese Energie ablagern können, die wir dann benutzt haben. Ja? Das heißt, wir begeben uns auf einen Weg fast ohne Ende. Ja? Einen Weg, in dem wir immer wieder nach dieser Quelle finden. So ist das die einfachste Lösung in der Tat. So etwas wie Tolstoi, ja? Sozusagen. Es gibt halt gar keinen Ursprung, ja, sondern es gibt eine Brechung. Ja, ja.
Ursprung. Also vielleicht auch die Ablehnung, sozusagen die Ablehnung des Marktes gegen den Grund. Also weil Marx sozusagen gibt es ja auch diese Zorn, also der Mensch, der immer den Mehrwert produziert und den immer wieder einspeist in diesen ewigen Kreislauf der Waren und so weiter. Und es gibt eben keinen Teller zu Gott, sondern immer wieder erneut Sonnenstrahlen und einen sich ewig drehenden Markt.
Ja, bei Marx ist es genauso. Bei Marx ist es so wie bei Freud. Ja? Sozusagen eine Maschine, die mehr abschöpft, als sie eigentlich braucht. Ja? Das ist diese unheimliche Dynamik oder die vampirische Dynamik des Marktes. Der Markt sozusagen beutet das Proletariat aus, und bekommt durch diese Ausbeutung im Grunde mehr, als der Kapitalismus selbst braucht. Ja. Und diese mehr wird in die Dynamik des Kapitalismus überführt. Ja. Kapitalismus muss, wie Marx immer sagt, ständig expandieren, ständig zerstören, ständig auch umgestalten, sich selbst umgestalten, ständig Innovation betreiben, weil er ständig sozusagen das Problem hat, wie Sie sagen, zurecht, wie er mit diesem Überschuss an ausgebeuteter Energie umgehen kann. Das ist tatsächlich ein marxistisches Modell, aber man fragt sich, wie diese sozusagen beim Marxismus genauso, also noch deutlicher, Also bei, bei Freud ist dieses Problem der einer Urumleitung. Ja? Das heißt, er muss auch zum Mythos greifen. Ja? So wie Freud letztendlich ein Mythos von Urwurde erfindet, ja? Um diese sozusagen Urumleitung der Energie irgendwie zu erklären. Dann muss Marx so etwas wie entstehende Klassengesellschaft voraussetzen. So etwas wie eine primäre Akt der Gewalt. Und dieser Akt der Gewalt sozusagen konstituiert diese Inegalität, die dann sozusagen zum Mechanismus der Ausbeutung wird und sich ständig perfektioniert. Aber es ist nicht klar, wie zu diesem Akt der Gewalt überhaupt kommt. Ja? Weil wenn Marx rousseauistisch beginnt und sagt, im Grunde im Urzustand, alle waren zufrieden, ja? Wo kam es her, dass irgendjemand unzufrieden war und plötzlich begann, alle anderen auszubeuten und zu unterdrücken? Ja, dann, okay. Nietzsche dann reagiert darauf und sagt, das waren die blonde Bestie. Ja. Die waren zwar Bestie und dumm, ja, und so, aber sie haben sozusagen diese Urgewalt in sich verkörpert. Sie waren, ihre Bestialität bestand darin, dass sie nie zufrieden waren. Ja, so. Und dass sie nie zufrieden waren, sozusagen mussten sie alle anderen unterdrücken. Ja. Und irgendwann haben sie es geschafft. Ja. Und so, gerade weil sie absolut barbarisch waren, haben sie Kultur produziert. Ja, das ist sozusagen die Ableitung der Hochkultur, der absoluten Barbarei. Ja, sie waren dermaßen barbarisch, dass sie überhaupt nicht gezähmt werden könnten, sogar durch die Natur nicht gezähmt. Ja. Und so haben sie diese Krieg. Und das ist dieser Arya-Mythos. Ja. Das heißt, das ist wieder ein Mythos letztendlich. Letztendlich immer, wenn man versucht, diesen Ursprung rhetorisch oder konzeptuell aufzufassen, scheitert Diskurs und verwandelt sich in einen Mythos.
Aber der Mythos ist ja auch nicht weniger plausibel als die Mythen von Gott, von Platon zum Beispiel oder sowas.
Ja, ja, alles ist
und
so.
Und deshalb, ja, gut, aber wenn es dann sollte man so vorgehen wie Tolstoi und auf den Ursprung einfach wegstreichen. Also
sowohl
den Ursprung wegstreichen als auch den Ursprung. Aber geht das denn?
Ich glaube, es geht schon, ja. Ich glaube, wenn wir sagen, dass die Suche nach dem Ursprung schlicht und einfach eine rhetorische Figur ist in einem heterogenen Feld, und dieses heterogene Feld ist einfach Feld unseres Diskurses, dann schaffen wir einfach die Geschichte ab. Ja. Wir sagen einfach, History is just a story. Ja.
Okay, aber woher kommt die Energie? Das ist doch dann wieder die Frage, oder nicht? Also was lässt die Geschichte sich erzählen?
Ja, aber diese Frage wird einfach, kann aufgefasst werden als Element eines Sprachspiels. Ja. Wittgenstein würde sagen, jetzt sagen Sie mir bitte, in welche Lebenssituation entsteht die Frage danach, woher die Energie für das Ganze der Kultur überhaupt kommt. Ja? Und er würde sagen, im Seminar. Ja. Und damit ist die Sache erledigt. Ja. Der Wittgenstein würde sagen, ja, typische sozusagen seine Architektentätigkeit, immer so Baumeister. Also wenn ich zum Beispiel an Arbeiter frage, warum hat er Energie, um mit diesen Steinen zu arbeiten, dann sagt, würde er sagen, weil er gut aufgeschlafen hat sozusagen und gut gegessen hat. Ja. Und diese Antwort reicht ja, aus in dieser Situation. Und eine Situation, in der das nicht ausreicht, ist einfach eine Seminarsituation.
Aber das ist ja wie so eine Tautologie-Maschine irgendwie, weil immer man sie anschmeißt, kommt man irgendwie zu dem Ergebnis, dass man sie eben angeschmissen hat, weil es sozusagen die Sprache gibt und man Sprachspiele gespielt hat. Und
ja, ja.
Also man kommt immer so A gleich A, ob das ist so quasi immer ein Nullpunkt, auf dem man sich die ganze Zeit bewegt und der, ob man ihn nun verwendet oder nicht.
Ja, das ist klar.
Aber das macht dann aber keinen Unterschied erklären zwischen der Situation sozusagen, man malt jetzt das absolute Wissen oder man stellt das absolute Wissen dar und fragt sich danach oder nicht. Da gibt es doch schon noch so, also wo muss ich fragen, wo kann man das feststellen, aber
stehen Sie, was ich meine? Ja, ja, ich verstehe absolut. Aber es ist das so, dass, es sind zwei unterschiedliche Fragen. Also diese Frage kann analysiert werden im Sinne, ich folge zum Teil Kurzschrift, zum Teil Herr Wittgenstein, als die Frage nach der Reproduktion und die Frage nach der Therapie. Also erstens stellen Sie fest, dass wenn man so antwortet, antwortet man immer das Gleiche in der gleichen Weise. Wir sind so trainiert, dass wir denken, es ist schlimm. Ja? Aber eigentlich ist es gut. Ja? Und im Grunde, wenn man genau schaut, ja, ist der klassische, sozusagen klassische Weise, also die religiöse Weise, die traditionelle Weise, die Fragen zu beantworten, genauso. Ja? Also was auch immer passiert, wenn man fragt, warum ist es so gekommen? Man sagt, durch den Willen Gottes. Ja. Und siehe da, alle sind zufrieden. Ja. Es ist zwar eine Tautologie, aber eine Tautologie, die jahrtausendelang gut funktioniert hat. So fragt man sich, warum diese Art Tautologie auch nicht nächste Jahrtausende gut funktionieren kann. Ja. Ich würde das nicht ausschließen. Wozu aber braucht man eine Tautologie? Wozu braucht man eine Reproduktion des Diskurses? Um von der Aufgabe entlastet zu werden, und das ist die therapeutische Wirkung, eigene Diskurse zu entwickeln. Weil eigene Diskurse zu entwickeln, überhaupt etwas dazu zu sagen, ist eine wiederum unangenehme Aufgabe. Und wenn man sagt, durch den Willen Gottes oder weil die Sprache so will, ja, das ist im Grunde das Gleiche, dann ist moderne Variante des Willens Gottes, dann ist man entlastet von der Aufgabe, noch irgendetwas dazu zu sagen. Und das ist genau so, was Kojève sagt. Ja? Das ist Kojèves Beschreibung, eine relativ frühe Beschreibung, also präzise Beschreibung der hegelischen Philosophie. Ja? Dass die hegelische Philosophie ist tautologisch und reproduktiv. Was auch immer passiert, sagt man, es ist halt eine Synthese zwei Gegensätze. Und da kann man nichts machen. Und warum sagt man das? Ja? Warum, wozu kommt überhaupt der Wunsch, so etwas zu sagen? Weil dieser Wunsch, irgendetwas zu sagen, blockiert die weitere Entwicklung der Sprache, blockiert das eigene Denken, blockiert eigentlich und therapiert uns von dem Wunsch, sich damit auseinanderzusetzen. Wir stellen fest, dass es einfach so entschieden ist. Wir stellen fest, dass wir in einer Kultur leben, die eine Antwort auf diese Frage immer schon hat. Und diese Feststellung hat etwas sehr Heilsames, ja, und sehr Rettendes in sich. Dass wir diese Rettung ablehnen, ist eigentlich keine gute Entscheidung von uns. Ja. Und man muss ja sozusagen 10-mal abwägen, weil was besser ist, zu sagen, durch den Willen Gottes oder weil es eine Synthese zwei Gegensätze ist, oder beginnen irgendeine zusammenzubasteln. Eine Erklärung, von der man schon sagen kann, diese Erklärung im Voraus sagen kann, dass diese Erklärung ohne weiteres, wie Kojève auch zeigt, untergebracht werden kann auf irgendwelche Stufe der Entwicklung der hegelischen Philosophie, also ist schon vor der Formulierung überholt.
Ja. Aber der japanische Snob macht das alles wieder zynisch.
Ah?
Der japanische Snob macht das alles
wieder. Ja, ja, der japanische Snob, er macht das nicht zunichte, sondern es benutzt da für die Selbstprofilierung. Ja. Er entwickelt einen Diskurs, ohne mit diesem Diskurs irgendwie, ohne diesen Diskurs mit Erwartungen zu überfrachten, dass daraus irgendetwas wird, ja, sondern als Unterscheidungsmerkmal, ja, also eine auch diskursive Make-up, ja, so wie man sagen kann, also sie sollen Derrida nicht zu dick auftragen, ja, so, und, aber sozusagen in kleinen Dosen macht das in vielen, das dicke Vertrauen ist vulgär, aber so macht das sozusagen, ist Make-up okay, ja. Also dieser defunktionalisierte Diskurs oder defunktionalisierte Rhetorik funktioniert als Design, als Make-up. Und ich denke, dass es weitgehend in unserer Kultur auch der Fall ist. Ja. Das heißt, unsere Zeitgenossen haben im Grunde reproduktive Formen, damit umzugehen. Das ist sicherlich nicht die Sprache, aber das ist der Markt, ja, das ist gar keine Frage. Also was auch immer, man fragt ja, ob es regnet oder was. Alle sagen, das sind so halt der Markt, da sind die Reformen nötig, ja, da muss der Rentenbeitrag steigen, ja, oder ich weiß nicht was. Und damit sind alle zufrieden. Auf der anderen Seite gibt es so Leute mit Anspruch, ja, und die schreiben irgendetwas über das Unmögliche und seine Ort im Möglichen. Ja. Allerdings hat es, wenn man sie so fragt, was sie sonst denken, dann sagen sie auch, dass der Rentenbeitrag muss, auch in ihrem Falle, wahrscheinlich reduziert werden. Weil es halt so ökonomisch wahrscheinlich notwendig ist. Wir leben ganz bestimmt, und da hat sowohl der Volksmund wie auch Wittgenstein recht, wir leben sicherlich in einem Regime der Tautologie, der Wiederholung und der Reproduktion. Ja. Und dort suchen wir nach der Erlösung. Alles andere ist, wie Sie zu Recht sagen, japanisches Buddhismus. Ja, absolut. Wobei sicherlich Dostoevsky Dämon, sie sind eben die Leute sozusagen der falschen Authentizität. Ja? Das heißt, die Dostoevsky Dämonen sind bereit, sich für eine Idee zu opfern, von der sie von Anfang an wissen, dass sie unausgegoren bzw. falsch ist. Die sozusagen authentifizieren eine Idee nur dann, wenn sie unplausibel zu sein scheint. Und ihnen in erster Linie. Ja. Und das ist sozusagen, das ist dieser Snobismus. Und das ist ein gewisser Aristokratismus, ja, dass der Gentleman kämpft nur für the lost cause. Ja. Das heißt sozusagen, es nie auf der Gewinnerseite. Und das Teilsgehältnis nie auf der Gewinnerseite. Ja, sie sozusagen, sie investieren nur sozusagen bis zum Verlierer, weil sie schick aussieht. Es ist wie Mishima, ja, der vor der Kamera umbringt. Wobei im Endeffekt das sehr unangenehm war. Ich habe diesen Film gesehen, ja, da hat er mir was gezeigt. Wie er sich umgibt. Aber nichts funktioniert hat. Ja. Er konnte mit diesen alle unseren Seelen des japanischen aktuellen Selbstmord nicht richtig umgehen, sein Assistent auch. Ja. Die waren auch in schlechter Ordnung und so weiter. Im Endeffekt, das war sehr qualvoll.
Ja?
Ja, das war sehr qualvoll.
Was für ein Film?
Da gibt es so eine unautorisierte Aufnahme, die kann man generell nicht bekommen, aber die wurde so gezeigt, einfach so als Underground.
Wer bringt die dann?
Mishima. Mishima. Kennen Sie Mishima? Mishima war so eine Kultfigur, da sagen wir, japanische Variante der 60er-Bewegung. Ja. Ein homosexueller, dekadenter, westlich gebildeter, brillanter Schriftsteller. Der sozusagen in der Atmosphäre der 60er Jahre erzogen wurde, also im Grunde sozusagen der 68er Typ, der aber fand, das ist zu flach alles und so weiter und so fort. Und stattdessen hat sich dazu entschlossen, ein Faschist zu werden. Und hat eine faschistische Partei gegründet, die sozusagen die japanische Gloria so wiederherstellen sollte. Aber er hat sich so gekleidet wie amerikanische Rocker, ja. Und hat im Grunde nur Englisch, ja, sozusagen mit ausländischen Journalisten unterhalten. Also das war so eine coole Figur. Auf jeden Fall, irgendwann langweilte sich mehr und mehr und hat angekündigt, ja, fuhr mit Getreuen, also zwei, drei seiner Assistenten auf einer Militärbasis in Tokio, vor Ort von Tokio, und hat eine Rede gehalten an die Soldaten und ein Coup d'État proklamiert zur Wiederherstellung der Gloria des Reiches, des japanischen Reiches. Und die Soldaten haben nichts verstanden oder nie gehört, weil die nicht hören konnte, der stand zu hoch, ja, aus dem Balkon. Das wurde aber alles gedreht. Und dann hat er gesagt, na gut, also guter Tag ist geschaltet. Was von Anfang an sozusagen geplant war. Und jetzt muss ich mich umbringen, ja, weil entsprechend der japanischen Tradition, wenn so ein wichtiges Unternehmen scheitert, muss man sich umbringen. Also er hat alles mitgebracht, was man dazu braucht. Also alle diese Geschichten. Und hat sich der Bauch aufgeschlitzt, was er auch nicht richtig getan hat. Und dann musste ihm Kopf abgeschlagen werden. Aber das Assistent, ja, aber Assistent hat sich herausgestellt, hat nie ein Schwert bedient. Das ist das eine. Und das andere, er hat ein rituelles Schwert mitgebracht, das so ungefähr 100 Jahre nicht benutzt worden war und auch nicht benutzbar war. Ja. So hat das Ganze irgendwie nicht so gut funktioniert. Und es gibt so ziemlich peinliche und qualvolle, also peinliche, qualvolle Geschichte. Aber Mishima ist schnell aufgestiegen zu japanischen Zahnhelden. Und zum Helden eine gewisse Szene. Es gibt Paul Schraders Film über Mishima. Es gibt unzählige Bücher über Mishima. Also Mishima ist eine Kultfigur, eine gewisse, vor allem amerikanische Kulturszene. Ist wirklich. Und die Romane sind gut geschrieben. Ich habe drei, vier gelesen. Das ist wirklich okay. Na, das ist. Und dieser Film, eben wo er, und das ist eben das, was als japanischer Snob Kajer beschreibt. Das heißt, er hat sich sozusagen geopfert einer Aufgabe, von der er niemals denken konnte und gedacht hat, dass sie irgendwelche Relevanz hat oder zu irgendetwas führen würde. Das war so ab gratuit. Ja. Und
rein ist es logistischer.
Ja, ja.
Und es gibt auch bei Colette, gibt es ja in dieser bekannten Fußnote über den japanischen noch, gibt es auch diese, die Bezugnahme sozusagen auf den Zweiten Weltkrieg und auf die Selbstmordattentate. Mhm. Also, man, also es gibt diese, schon da diesen direkten Bezug auf den japanischen Faschismus zum Beispiel, oder zumindest auch die, also auch so anti-amerikanisches, das Bejahendes.
Naja, die Selbstmordattentate waren nach wie vor irgendwie funktionalisiert. Also man konnte unter Umständen glauben, ja, dass die einem Ziel dienen des Sieges. Ja. Das konnte mich aber nicht glauben. Das war eine rituelle Wiederholung eines Gestes, das völlig defunktionalisiert worden war. Und dazu muss man auch sehen, Folgendes. Als ich in Tokio war, konnte man sozusagen bewundern die Konstruktionen von diesen Maschinen und Torpedos und Flugzeugen, in denen diese Kamikaze gesessen haben. Weil einige sind nicht explodiert und wurden konfisziert von Amerikanern, also wurden in der Hände der Amerikaner geraten, weil sie sozusagen gegen sie gerichtet waren. Und dann gestiftet hier auf der amerikanischen Armee, dem Zahnbus in Tokio, da kann man sehen. Und es ist interessant, dass es gibt keine Möglichkeit, die zu verlassen. Erstens. Und zweitens, die haben eine Ration der Luft für Überleben so viele Minuten und Sekunden. Ich glaube, ein Torpedo ist 4,5 Minuten, ja, oder 3,5 Minuten. Das heißt, auch wenn diese Kamikaze nicht seine Aufgabe erfüllt, er stirbt ohnehin in 3,5 Minuten. Also ist alles programmiert. Es ist Tötungsmaschine sowieso. Ja? Man hat gar keinen Ausweg. Es ist nicht so wie islamische zum Beispiel, Selbstmordattentate, die letztendlich immer sozusagen auch darauf verzichten. Kamikaze kann das strukturell, technisch nicht darauf verzichten. Das ist eine absolute Sicherheit. Er kann zum Beispiel Torpedo oder Flugzeug nicht umleiten. Und im Grunde, wie der Amerikaner, das war so ein Doktorand der Tokio Universität, das uns das gezeigt hat, hat sofort gesagt, das war Smart Bombs. Und das Kamikaze haben wir damals benutzt, nur weil wir diese Elektronik nicht hatten. Das heißt, die Idee war eben, dass man im letzten Augenblick, wenn man das Schiff sieht, das Flugzeug sieht, Laufbahn korrigieren kann. Ja, was man damals nicht konnte. Also im Grunde war diese Aufgabe dieses Kamikaze-Piloten im letzten Augenblick, wenn er merkt, dass er nicht richtig abgeschossen ist, ja, sozusagen die Trajektorie, die Bewegung zu verändern, ja, und doch zu treffen. Ja. Und wie gesagt, wenn er sich anders verhalten hat, war er sofort tot. Und zwar zum gleichen Zeit. Okay, ich denke mit dieser Einsicht sind wir zunächst einmal zufrieden.